Hallo nicht nur in die F1-Welt, sondern heute in die gesamte Motorsportwelt. Denn heute wollen wir nicht nur über die Formel 1 sprechen, wie bei unserem letzten improvisierten Talk hier, sondern auch über die MotoGP, über die Formel E, über die DTM und wie sich die ganze Situation aktuell auf all diese Rennserien ausgewirkt hat und noch weiterhin auswirken wird. Dafür sind wir nicht alleine hier. Wir haben natürlich im Homeoffice Platz genommen. Unser Studio steht immer noch verwaist da, hoffentlich steht es noch. Und wir haben auch eine internationale Komponente heute mit dabei, denn Markus Grinz schon schön aus Graz.
Schönen Gruß in die Bundesrepublik.
Und du wirst uns heute ein bisschen was über die Lage in der MotoGP erzählen. Wie sieht es da bei dir aus? Alles schön in Ordnung?
Alles verschoben soweit, ja.
Wir sind das Einzige, was noch nicht abgesagt oder verschoben wurde. Wir senden auch weiterhin. Unter anderem mit Christian, der weiterhin über die Formel 1 berichten wird. Und das nochmal genau erklären wird, was vor Ort so los war von der Stimmung her. Nicht nur, was passiert ist, sondern auch, wie die ganzen Leute sich geschlagen haben im Fahrerlager. Und Robert, du hast bei der Formel E und der DTM so ein bisschen mitbekommen, was abging. Da ging es ja schon die allererste Absage vor langer, langer Zeit.
Ja, hätte ich gewusst, dass ich vor 3 Wochen noch in Marrakesch war. Naja, rückblickend nicht mehr.
3 Wochen, das fühlt sich schon sehr viel länger an.
Absolut, ja.
So, dann fangen wir doch einfach mal an mit der Formel 1, denn da hat es jetzt seit unserem letzten Video noch ein paar Neuerungen gegeben. Gestern wurde auch der große Preis von Aserbaidschan
in Baku. Nicht Europa.
Genau, musste ich kurz überlegen, wo sind wir aktuell. Aber wir sind in Aserbaidschan, wurde auch noch verschoben. Diesmal vom Veranstalter selbst, zur Abwechslung nicht von der FIA oder der Formel 1. Und zudem gab es noch eine kleine Pressemitteilung von der Formel 1 selbst spät am Abend. Christian, vielleicht kannst du ganz kurz zusammenfassen, worum es da ging.
Ja, Chase Carey, der Formel 1-Boss, also der Chef des kommerziellen Rechteinhabers Liberty Media, hat sich an die Fans gewandt und denen ein bisschen Mut gemacht, hat gesagt, ja, er ist sich sicher und alle Beteiligten sind sich sicher, dass irgendwann auch eine Formel 1-Saison 2020 stattfinden wird, Start halt irgendwann im Sommer. Und er hat noch eine sehr interessante Sache gesagt, denn er geht stark davon aus, oder ich weiß nicht mehr den genauen Wortlaut, auf jeden Fall hat er gesagt, sie gehen fest davon aus, dass sie zwischen 15 und 18 Rennen haben werden in dieser Saison. Und das ist ja schon eine Aussage, naja, da können wir jetzt vielleicht mal ein bisschen drüber diskutieren. Ich finde es entweder mutig oder dumm, aber in der aktuellen Situation sich auf eine Zahl festnageln zu lassen, noch dazu auf eine relativ hohe Zahl, selbst 15 scheint aktuell schon relativ viel, finde ich ein bisschen unglücklich. Was meint ihr?
Ich habe gerade mit ein paar Kollegen aus der DTM gesprochen und die haben diese Aussagen auch wahrgenommen, tatsächlich von Herrn Carey, und die haben das belächelt, um es mal höflich auszudrücken. Denn klar, worum geht es natürlich? Man will natürlich irgendwie die Stakeholder, das betrifft den Moment häufig hört, glücklich stellen natürlich, jemand sagt, es wird viele Rennen geben, ihr werdet eure Kohle machen, alle kriegen ihre Ticketpreise und so weiter und so fort. Aber Christian, du bist da mehr drin. Was war denn jetzt wirklich, was steckt dir denn dahinter, diese Zahl herauszugeben in so einer Zeit aktuell?
Ja, wie du schon sagst, da will man wahrscheinlich die Beteiligten ein bisschen ruhig halten. Ich meine, es gibt ja Seriensponsoren beispielsweise, dann gibt es ja die Promoter auch noch. Die haben ja nicht alle ganz freiwillig abgesagt oder verschoben, sondern haben gesagt, okay, aktuell geht's halt nicht. Und ich sag mal, der gesunde Menschenverstand sagt einem ja, dass es extrem schwierig wird, die alle noch irgendwie unterzukriegen dann. Der Rennkalender ist ohnehin schon so voll. Wir haben schon diskutiert, als es nur diese China-Verschiebung gab, ob man dieses China-Rennen noch irgendwo unterkriegen könnte. Und jeder hat gesagt, nee, das geht nicht. Der Kalender ist so voll. Wie soll man da China noch unterkriegen? Jetzt sprechen wir aber erstmal davon, 8 Rennen, respektive 7 Rennen. Monaco muss man ja wegmachen. Die haben komplett abgesagt, 7 Rennen noch irgendwie unterzukriegen. Und da glaubt so wirklich keiner mehr dran. Aber die Formel 1 versucht natürlich da bisschen den Ball flach zu halten und zu sagen, ja, wir kriegen euch schon irgendwie alle unter, wir haben die Sommerpause nach vorne verschoben, haben uns da ein bisschen im August Zeit verschafft, in der wir da Rennen fahren können, wo keine angedacht waren, und er hat jetzt auch offiziell das erste Mal so gesagt, dass das Saisonfinale wohl nicht am letzten Wochenende im November stattfinden wird, sondern weiter hinten. Das war eine Information, die habe ich schon in Australien das erste Mal gehört, dass Abu Dhabi dazu bereit sein soll, das Saisonfinale nach hinten zu verschieben. Sie haben das Saisonfinale vertraglich zugesichert, das heißt Abu Dhabi muss das letzte Rennen sein. Da ist man allerdings relativ flexibel, ob da jetzt eine Woche später oder 2 Wochen später, dann kann man davor noch ein paar reinquetschen.
Markus, ja, ich denke, so eine Woche, so eine Prognose abzugeben, ist natürlich aktuell vor allem ein bisschen leichtsinnig, meiner Meinung nach, weil die Situation ja dermaßen unübersichtlich geworden ist in letzter Zeit. Tagtäglich gibt es neue Entwicklungen, mal betrifft es das Land, mal betrifft es das andere Land mehr. Man weiß ja nicht, die Formel 1 Teams sind in unterschiedlichen Nationen stationiert, wenn es eine Nation plötzlich heftiger trifft. Aus dem UK hört man ja aktuell sehr bedenkliche Sachen auch. Also es sind so viele Brandherde mehr oder weniger da aktuell. Also da so eine exakte Prognose abzugeben, finde ich, ja, Christian, wie du gesagt hast, entweder mutig oder etwas dämlich.
Genau, also wir haben gestern, als die Pressemitteilung uns etwas überrascht hat, als sie so spät noch gekommen ist, haben Christian und ich auch kurz uns ausgetauscht dazu und schon gesagt, also alleine dieser Satz, der Rest ist relativ inhaltslos, was da drin steht, wie es halt so eine Pressemitteilung oftmals der Fall ist. Aber dieser eine Satz, der ist schon sehr, sehr, sehr fragwürdig formuliert in der Art, wie er formuliert wurde, mit der Tatsache, dass sie davon ausgehen, dass noch möglicherweise noch mehr Rennen verschoben werden müssen. Und im gleichen Satz, im Nachsatz, kommt dann, aber wir gehen davon aus, dass ab dem Sommer wieder gefahren wird und dass wir dann diese Anzahl an Rennen fahren können. Das ergibt irgendwie wenig Sinn zu sagen, ja, wir haben jetzt schon so viele, die verschoben sind, da werden noch mehr von verschoben, aber wir bringen dann trotzdem fast alle noch unter. Das ist ein bisschen sehr fragwürdige Rechnung, die da aufgemacht wird, meiner Meinung nach. Und in unserem letzten Call, ja, Christian versucht schon nachzurechnen mit seinen Händen, aber ob das alles so funktioniert, ob das auch Chase Carey so gemacht hat, wer weiß. Aber vielleicht ist es so dazu gekommen. Aber wir haben in unserem letzten Video schon darüber gesprochen und da waren alle relativ skeptisch bezüglich dieser der Aussagen überhaupt jetzt treffen zu können, ob noch irgendwas fahren wird und wann es fahren wird und wann dann der Kalender wie angeordnet werden kann. Da habe ich noch gesagt, okay, man muss vielleicht nicht drüber sprechen, die Pläne anstellen und jetzt machen für verschiedene Szenarien, das müssen sie auf jeden Fall, weil das erwarte ich von ihnen, dass sie professionell arbeiten und jetzt jeden Tag gegebenenfalls ihre Pläne anpassen. Und dann haben sie Plan A, B, C, D, E, F, so wie Ferrari bei der Strategie, keiner von denen funktioniert. Im Normalfall. Und dann haben sie die alle in der Schublade und je nachdem, wann es wieder gefahren werden kann, wird A, B, C, D oder F aus der Schublade rausgenommen und umgesetzt oder nochmal angepasst. Das heißt, dass sie die Dinger haben, das hoffe ich, das erwarte ich. Dass sie aber über diese Dinger jetzt sprechen und in dem Fall nur über einen sprechen, finde ich bedenklich. Denn selbst wenn ich die Partner, Sponsoren oder sonst wen ruhig stellen will, dann sage ich das eben nur den Sponsoren in einem eigenen Gespräch mit denen und sage, okay, wir planen das und das, ihr könnt beruhigt sein, ihr könnt euer Geld bezahlen und ihr bekommt so und so viel Gegenwert an Rennen und wir kürzen es vielleicht so und so viel, je nachdem. Aber öffentlich das Ganze jetzt so rauszuhauen, fand ich sehr unpassend, wo immer noch Dinge abgesagt werden und immer mehr Events jetzt abgesagt werden, die noch jetzt im Mai oder sonst wann wären.
Ja, Stefan, wir haben uns vor ein paar Wochen oder vor ein paar Tagen, man verliert schon ein bisschen den Überblick in der Quarantäne, über die Konkurrenz beschwert und haben das ja auch in Videos oftmals so angesprochen, dass da schon Absagen fix gemacht wurden, dann doch wieder zurückgerudert wurden und dann die Absagen am Ende hochoffiziell wurden statt offiziell, weil man es in der Zwischenzeit schon wieder dementiert hat und was auch immer. Da haben wir uns über die Konkurrenz ein bisschen beschwert und haben gesagt, wir machen es so nicht, jetzt macht es die Formel 1 selbst so. Also irgendwie ein bisschen paradoxe Situation.
Ganz spannend finde ich ja auch irgendwie die Diskrepanz. Die Formel 1 verschiebt jetzt mal Rennen, aber alle auf einen unbestimmten Zeitpunkt, sagt aber genau, wir machen 15 bis 18 Rennen. Die MotoGP ist offiziell noch bei 19, was natürlich niemals passieren wird, verschiebt die aber immer auf bestimmte Termine. Da haben manche Rennen jetzt dann bald schon einen dritten Termin bekommen. Also irgendwie gibt es zwei unterschiedliche Strategien, aber so richtig auf den grünen Zweig kommt irgendwie keine Rennserie aktuell.
Richtig. Ja, wir haben noch eine dritte Theorie oder dritte Möglichkeit eben. Es ist in dem Fall die DTM, die einfach gar nichts sagt offiziell. Das ist, glaube ich, die... Ja, man kann drüber lachen, aber es ist tatsächlich die einzig, ich sag noch, immer noch relevante Rennserie, größere auf der Welt, die bisher außer den Testfahrten in Hockenheim, die wären letzte Woche gewesen, über 4 Tage, wurde offiziell tatsächlich noch nichts abgesagt. Das ist das große Thema, Markus, was du gerade ansprichst. Dieses man verschiebt und MotoGP fand ich von außen betrachtet schon ziemlich krass. Also teilweise wusste man überhaupt nicht mehr, welches Rennen ist jetzt auf welchen Slot verschoben worden und was findet nicht mehr statt. Und die Kommunikation finde ich dann, also ich glaube, im Moment kann man gar nichts richtig oder falsch machen. Man macht was oder man lässt es bleiben, aber diskutieren müssen wir natürlich drüber, das ist ja auch unser Job irgendwo. Ich fand die Kommunikation der MotoGP in den letzten 2 Wochen, 1,5 Wochen relativ schwierig, muss ich sagen, von außen betrachtet.
Ja gut, aber für die Hotelbuchungsseiten und so ist das wunderbar, weil dann können die Leute wieder neue Hotels buchen, eventuell nicht stornierbar und dann am Ende sind sie die großen ja. Profiteure. Arbeiten die irgendwie mit der Dorna zusammen, Markus? Kannst du uns da...
Ich glaube, dass es vielleicht einen Deal zwischen Booking.com und der Dorna gibt, ja, dass Camilla da vielleicht ein paar Kröten einstreift.
Kriegen wir Geld dafür, dass sie den Namen verwenden.
Wird dann gepiepst.
Yeah. Also ich buche meine ganzen Reisen auf einer anderen Seite, wie ich mal gesagt habe.
Und du konntest stornieren und du hast schon viel storniert.
Exakt, exakt. Also... Manche Reisen sind anders gebucht, ich will jetzt noch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und sagen, es hat alles wunderbar funktioniert, weil noch ist noch nicht alles rum, aber aktuell läuft es noch einigermaßen okay. Aber Robert, zum Thema DTM, ist die DTM nicht der größte Profiteur der ganzen, also neben Ferrari und der FIA, neben der Motorengeschichte, die wir schon öfter mal besprochen haben, aber ist die DTM nicht der größte Profiteur? Gerade war sie noch tot, jetzt auf einmal ist es eh völlig egal, weil der Motorsport tot ist oder die Welt tot.
Ja, die DTM grundsätzlich ein großer Profiteur von Dingen. Jein, also um da seriös drauf zu antworten, jein, ich glaube tatsächlich eher nicht, denn man sagt so ein bisschen Rennserien, die im Moment sowieso ein bisschen in der, naja, in der Krise sind oder deren Zukunft offen ist, wie so schön heißt offiziell, da tut sowas nicht gut. Dann ist es sehr, sehr schwierig im Moment davon, neue Partner zu überzeugen, zu sagen, jetzt gib uns doch mal Geld, damit es schön weitergeht. Und auch TV-Deals ist auch noch ein großes Thema natürlich, da gibt es viel, viel Geld von. Ich glaube, was ich so raushöre aus der Szene, ist da keiner happy mit und sagt, okay, jetzt schwamm drüber das eine Jahr, kriegen wir mal rum, danach wird alles wieder gut sein. Also ich glaube, das hat in jeder Sportart und mit Sicherheit auch in der DTM große, große Auswirkungen auf die Zukunft.
Gut, jetzt haben wir drei verschiedene Herangehensweisen gesehen. Einmal die Formel 1, einmal die MotoGP, die gleich die Termine mitliefert, die Formel 1, die erstmal nur verschiebt und die DTM, die sich gar nicht dazu äußert und wo alles noch steht, wie es bislang war, was aber jetzt dann Ende April auch nicht wirklich hinhauen wird. Zumindest die Tests wurden abgesagt, sogar abgesagt, nicht verschoben. Was davon, ja, Robert hat es eben schon kurz angesprochen, eigentlich ist gar nichts wirklich die super richtige Herangehensweise, aber wenn wir es uns jetzt im Nachhinein, ist man natürlich immer schlauer, rauspicken würden, was gefällt uns am besten, was würden wir denn davon jetzt nehmen?
Die Formel E. Fangen
wir bei dir an. Ja, ich sag's ungern, aber Formel E, ist die hat es tatsächlich ein bisschen kühler gemacht, oder Robert?
Danke, ja, gute Vorlage. Richtig, das müssen wir natürlich noch kurz erwähnen. Die Formel E war, glaube ich, die meiner Meinung nach einzige Rennserie, die es absolut konsequent gemacht hat. Die haben, Ende Februar war ich noch in Marrakesch und im Prinzip 4 Tage später, also am Freitag des Melbourne Grand Prix, kam dann offiziell die Absage, dass alle Rennen für März, April abgesagt werden. Und zwar konsequent. Keine Verschiebungen, kein irgendwas. Es wurde erstmal alles in diesen Monaten gecancelt. Und das war, da gehe ich ganz kurz auf den Hintergrund ein, zwei Sätzen. Diese Entscheidung, 2 Monate lang nicht zu fahren, eine Rennpause einzulegen, die war schon einige Tage getroffen, bevor man in Melbourne gesagt hat, wir verschieben oder canceln dieses Rennen, diese Phase, die sich abgespielt hat. Man hat aber gesagt, aus unterschiedlichen Gründen, die ich ganz genau bin ich mir auch nicht ganz sicher, hat man gesagt, okay, wir warten mit unserer Bekanntgabe der Formel E, bis die Formel 1 jetzt dieses Rennen entweder bestritten hat oder eben auch nicht. So, und einen Tag oder wenige Stunden, nachdem die Formel 1 dann abgesagt wurde, kam ja auch das offizielle Formel E-Statement, das wir schon etwas vorher vorliegen hatten. Also es war keine Reaktion, man hat tatsächlich agiert, egal was die Formel 1 gemacht hätte oder nicht. Es stand zu dem Zeitpunkt schon fest, es wird 2 Monate Rennpause geben. In der Formel E hat man ein Ampelsystem eingeführt. Ich habe es noch nie gesehen, aber man spricht davon. Es gibt rote Monate, es gibt grüne Monate, es gibt gelbe Monate. Aktuell sind März und April auf rot, sprich keine Rennen, also Boxengasse dicht. Mai, sagt man aktuell, ist gelb. Also es ist möglich zu fahren, aber noch nicht gesichert. Darüber hinaus dann wieder grün. Das halte ich tatsächlich für die konsequenteste Lösung in diesen sehr, sehr unsteten Zeiten.
Was vor allen Dingen interessant ist, sie haben rechtzeitig kommuniziert.
Richtig.
Also ich glaube, so die eleganteste Variante wäre im Endeffekt zu sagen, okay, folgende Rennen können wir nicht durchführen, das betrifft die 3-4 Grand Prix, können wir aktuell nicht durchführen. Wir verschieben sie mal und wenn es möglich ist, holen wir sie nach. Aber wie wir gesagt haben, irgendwelche Termine da in den Raum zu werfen, von denen im Moment keiner sagen kann, ob die einzuhalten sind, entweder wegen der exakten Corona-Situation dann oder weil es sich einfach logistisch irgendwann nicht mehr ausgeht, solche Versprechen quasi zu treffen, die dann teilweise vielleicht nicht einzuhalten sind, halte ich für ein bisschen schwierig.
um dann nochmal kurz darauf einzugehen, also die Formel E hat diese Rennen offiziell nicht abgesagt, sondern auch verschoben auf eine bestimmte Zeit. Hier, da muss man das auch natürlich auch ins Gesamtbild sehen, wir fahren da ja nicht auf permanenten Rennstrecken, um die sich dann so ein kleiner Kampf hoffentlich in der zweiten Jahreshälfte entwickeln wird, wer dann wo wann fahren darf. Man fährt in Stadtzentren und bis da mal so ein zweites Rennen irgendwo in Rom, Paris, Seoul oder Jakarta mal eben angesetzt ist, da gehört dann noch eine ganze Menge dazu, da geht es in die Politik und von daher kann ich mir das nicht vorstellen, dass man jetzt in der zweiten Jahreshälfte dieses, zum Beispiel in Rom wären wir am 4. April gefahren, dass man das jetzt im, ich sag mal, September, Oktober oder November nachholen wird. Ist eine etwas andere Situation.
Du sprichst jetzt schon die Stadtkurse an, das ist in der Formel E ein Problem, aber in der Formel 1 hat man inzwischen halt auch einige Stadtkurse und da ist es halt dann noch ein größeres Problem, weil da muss man nicht 2,3 Kilometer machen, sondern 6 Kilometer wie in Baku beispielsweise und die Formel 1 braucht eine ganz andere Infrastruktur, deswegen braucht man da auch viel, viel, viel mehr Vorlauf, um das Ganze aufzubauen, deswegen muss man halt dann die Stadtkurse auch schon frühzeitig verschieben oder im Falle von Monaco, die haben genau aus dem Grund gesagt, nee, wir kriegen es gar nicht mehr und dann müssen es komplett absagen. Einziger Vorteil, den die Formel 1 da teilweise hat, ist, dass man halt auch in anderen Ländern fährt, in denen es politisch ein bisschen einfacher durchsetzbar ist. Aber da kennt sich die Formel E auch mit aus.
Genau.
Die das fährt ja auch in Saudi-Arabien und Co.
Grüße also. Nach Saudi-Arabien, ja.
Aber Stefan, wäre das nicht eine gute Sache für, ups, jetzt schmeiße ich hier meinen Kaffee schon runter, wäre das nicht eine gute Sache für unser nächstes Printmagazin? Ich meine, man kennt das früher aus dem Kicker und so, eine Kicker-Stecktabelle, wir könnten einen Steckkalender machen.
Ja, wir können auf jeden Fall keinen drucken, wenn, dann muss man den wirklich selbst zusammenstecken, weil sonst ist er nicht mehr aktuell. Wenn wir davon ausgehen, dass wir hoffen, dass dann auch gefahren wird.
Also ich kann schon versprechen, in der nächsten Ausgabe des Motorsportmagazins gibt es dann den Steckkalender.
Sonst können wir ja einfach eine Seite komplett weiß lassen, falls gar nicht gefahren wird, dann hängt sich das Konstruktionsthema rein.
Zum Selbstausfüllen.
Ja genau, so einfach so eine Notizenseite.
Wir können ja einen Kalender auch zum Download anbieten, zum Selbstausfüllen.
Ja, ich fürchte, der Kalender wird gar nicht so riesengroß werden, weil im Prinzip hast du ja nur 3 Monate. Im
15
Teil.
Bis 18 Rennen, Robert. Hast du nicht zugehört, oder was?
Ja gut, man kann unter der Woche fahren, abends, mittags nochmal, Doubleheader, Tripleheader, geht alles. Ich glaube, also wir hoffen ja, dass es diesen Jahr noch Motorsport und überhaupt auch Sport geben wird. Wobei es jetzt, heute haben wir Dienstag, es gibt schon die ersten Gerüchte, dass die Olympischen Spiele abgesagt werden. Die Europameisterschaft Fußball wurde bereits verschoben. Und ich glaube, dass sich danach sehr viel richten wird, weil im Gesamtbild des Sports ist unser Motorsport dann doch noch relativ klein. Wenn wir uns ein Jahr anschauen mit Olympia und Fußball-EM, da nehmen wir uns vielleicht alle manchmal ein kleines bisschen zu wichtig, auch wenn es unser Job ist und wir reden darüber, aber das sind die großen Events und wenn man eine Fußball-EM verschiebt, dann weiß man, und die wäre im Juni gewesen, dass da ist eine ganze Menge im Argen. Von daher, ich würde kein Geld drauf wetten, ich möchte wirklich kein Geld drauf wetten, ob wir überhaupt dieses Jahr noch Motorsport erleben und wenn ja, in welcher Form.
Aber das, was du angesprochen hast, ist ja das Wundervolle. Die Formel 1 hat sich wahrlich nicht mit Ruhm bekleckert in Melbourne mit der ganzen Absage. Hat sich saudumm angestellt und trotzdem hat es international niemand wahrgenommen, der sich nicht besonders für die Formel 1 interessiert, weil es einfach wichtigere Themen gab in der Zeit.
Ja. Und der Vergleich hinkt natürlich in einer Hinsicht, dass beim Fußball zum Beispiel noch die ganzen nationalen Ligen dranhängen. Denn die als Grundstock müssen erstmal zu Ende gespielt werden, damit das andere überhaupt existieren kann und damit die Vereine weiter existieren. Die Formel-1-Teams, die MotoGP-Teams, die fahren nicht noch in anderen Ligen, die Vorrang hätten. Das heißt, wenn gefahren wird, dann fahren die, wenn dann leiden eher die kleineren Rennserien darunter, weil eben die Strecken belegt sind oder weil irgendwelche Terminkollisionen vorkommen und sie dann keine Zuschauer- oder TV-Rechte haben, weil niemand zuschaut, wenn Formel 1 oder MotoGP oder alles gleichzeitig ist.
Absolut, kleiner Unterschied ist ja eigentlich auch noch, dass, wenn wir jetzt Fußball-EM ansprechen, Olympische Spiele, es fällt ja nicht aus, es findet einfach ein Jahr später statt. Eine Formel-1-Saison oder eine MotoGP-Saison 2020 könnte im schlimmsten Fall eben komplett ausfallen, wenn es hart auf hart geht. Und das wäre dann halt ein richtig harter Schlag, den Fußball oder die Olympischen Spiele jetzt so nicht hinnehmen müssten.
Ja, nach der Formel-E...
Bitte. Keine Formel-1-Saison 2020 im Jahr 2021.
Super
wir Season. Wir haben aktuell eine Formel-E-Saison 2019-2020.
Ich fürchte, sowas könnte es woanders dann auch langsam geben. wenn es immer weiter nach hinten geschoben werden soll. Weil selbst wenn Chase Carey sagt, sie können es später beenden, die Saison, wir sind ja schon fast im Dezember. Dieses oder letzte Saison sind wir am 1. Dezember zu Ende gefahren. Dieses Jahr sind wir dann erst recht Mitte Dezember. Dann ist nicht mehr so viel, wenn sie alle ihre 18 Rennen unterbringen wollen. Wann, wo, wie?
Hat Chase Carey gesagt, diese Saison oder dieses Jahr?
Das ist eine gute Frage. Ich habe das Zitat jetzt nicht hier. Mit all dem, was wir gerade hier an Technik laufen haben, um das aufzunehmen, möchte ich nichts öffnen.
Ja, mir geht's genauso.
Ich traue mich im Moment auch nicht dran, tatsächlich, wenn ihr wüsstet, wie das hier aussieht.
Denn wir haben einige interessante Experimente gemacht, damit die Qualität ein bisschen besser ist als bei unserem letzten Call. Wir sind gespannt, ob das überhaupt so funktioniert.
Können wir aber trotzdem drüber sprechen. Was ist denn MotoGP Formel 1? Kann man das denn über den Jahreswechsel hinauf laufen lassen? Also könnte man im Januar zum Beispiel, weiß ich nicht, jetzt Bahrain oder Abu Dhabi fahren stattdessen?
Theoretisch, ja, denke ich schon.
Theoretisch schon.
Also FIM-Präsident im Hinblick auf MotoGP hat gesagt, notfalls wird bis in den Januar reingefahren. Also Carmelo Ezpeleta von der Dorna hat zuerst mal von Dezember gesprochen. FIM-Präsident Jorge Vegas hat dann gemeint, notfalls geht es auch bis in den Januar rein. Wobei ich das halt schon einigermaßen kritisch finde, die Saison 2020 bis in den Januar zu fahren und dann im Februar mit den Testfahrten für 2021 loszulegen und im März in die neue Saison zu starten. Gerade im Motorradsport, wir wissen, die Jungs sind alle körperlich ordentlich bedient. Da braucht es auch irgendwann mal eine Verschnaufpause. Sehe ich schon, vor allem für die Fahrer, aber auch für die Teammitglieder, sehr, sehr kritisch, muss ich sagen.
Ich meine, in der Formel 1 hat man natürlich jetzt die Sache, dass man das Monocoque einfriert. Heißt, das wird nicht weiterentwickelt zwischen 2020 und 2021. Möglicherweise kommen noch weitere Komponenten hinzu, die homologiert werden. In der Theorie würde ich sagen, man könnte sich dann die Testfahrten komplett sparen, ja, wenn es so sein soll.
Also das sehe ich bei der Formel 1 ehrlich gesagt am wenigsten Probleme, weil auch die ganzen Leute, die vor Ort dabei sind, die Teams sind zwar groß, aber vielleicht müssen sie dann sich was anderes für die nächste Saison, für 2021 überlegen, wie sie da auch die Pause dann wieder früher machen, weil sonst wären das ja jetzt wirklich 2 Jahre am Stück dann, wenn sie jetzt wirklich dieses Jahr im Sommer losfahren und dann bis zum Ende durchziehen, dann wird das Ganze ein bisschen sehr extrem. Da muss man sich da vielleicht noch ein paar Kniffe beim Kalender für das nächste Jahr überlegen. Aber theoretisch halte ich es da für eher möglich als beim MotoGP, wo wirklich auch die Menschen noch ein bisschen, die Fahrer ein bisschen mehr leiden und Pausen brauchen, weil mal wieder ein paar Knochen gebrochen sind.
Wobei dann natürlich die Fahrer das Problem sind in der Formel 1, sind die Reisestrapazen und so weiter, Aufbauarbeiten in den Boxen und so, in den Garagen schon noch ein bisschen heftiger, also für die Teammitglieder an sich. Nicht unbedingt für die Fahrer, aber fürs Team ist, glaube ich, dann die Formel 1 noch ein Stückchen härter.
Richtig, wobei die Formel 1 da noch nie ein Problem hatte, dann eben den Geldbeutel aufzumachen.
Ja gut, aber wenn jetzt die Rennen dieses Jahr wegfallen und sagen wir mal, ich habe es im Video in Australien, glaube ich, mal genannt, wie viel das ungefähr sind, wie viel Geld da den einzelnen Teams entgehen würde. Also das ist schon eine ziemlich beträchtliche Summe und auch die großen Hersteller, auch wenn wir von Mercedes, Ferrari und Co. sprechen, da ist halt auch so, die wissen ja aktuell auch überhaupt nicht, wie es weitergeht. Bei Daimler wird man auch alles andere als froh sein, wenn das Formel-1-Team wieder nach ein bisschen Geld fragt in der aktuellen Situation. Deswegen sind sogar die ein bisschen dazu angehalten zu sparen und eben auch schon zugestimmt, 2021 den Budget Cap schon einzuführen, obwohl das neue Reglement dann erst 2022 kommt. Also da sieht man jetzt schon ein bisschen Kompromissbereitschaft, weil alle aufs Geld schauen müssen.
Ja, das gehen wir gleich zu dem nächsten Punkt. Das haben wir hier eh, wie es die Auswirkungen auf die Motorsportwelt sind, auch was die Teams angeht, wo wir auch schon von euren Q&A-Fragen was bekommen haben. Gibt es da jetzt vielleicht Teampleiten in der Formel 1? Aber auch, wie wirkt sich das Ganze zum Beispiel in der MotoGP oder DTM Formel E aus? Formel E haben wir noch mehr Hersteller, bei MotoGP gibt es beides und vor allen Dingen auch noch die kleinen Klassen, wo es vielleicht noch mehr schlimmere Auswirkungen haben kann.
Ja, also MotoGP denke ich, die Hersteller, die 6, die jetzt in der MotoGP dabei sind, also Honda, Yamaha, Suzuki, Ducati, Aprilia, KTM, da denke ich nicht, dass da irgendjemand jetzt an einen Ausstieg denken würde, auch wenn es finanziell mal ein paar Engpässe gibt. Es gibt auch die langfristigen Verträge mit der Dorna, wo man sich quasi immer für 5 Jahre verpflichtet, eben den Vertrag einzuhalten, in der Gasse zu bleiben, sonst ist eine Strafzahlung quasi fällig. Von dem her, die Hersteller, könnte ich mir vorstellen, sind gesetzt. Privatteams werden in der MotoGP von der Dorna sehr gut unterstützt. Also da kommt man quasi mit den Geldern, die von der Dorna kommen, kommt man relativ gut über die Runden. Da muss nicht sehr viel zugeschossen werden aus eigenen Quellen quasi. Könnte ich mir auch noch ganz gut vorstellen, dass die das schaffen. In den kleineren Klassen sieht es dann ganz anders aus. Moto 2, Moto 3. Also da sind die Teams quasi mehr oder weniger auf sich alleine gestellt, das Budget auf die Beine zu stellen. Im Normalfall zumindest. Jetzt aktuell sieht es so aus, als würde die Dorna darüber nachdenken, quasi so einen Rettungsschirm zu spannen für die Teams. Quasi im schlimmsten Fall mal eine schwarze Null zu schreiben 2020. Keinen Profit zu machen, aber dafür eben eine nachhaltig gesunde Meisterschaft zu haben, ist sicher sinnvoller, als da jetzt großen Profit 2020 zu machen und dann in den kommenden Jahren mit halb leeren Feldern rumzufahren.
Rettungsschirm, schwarze Null. Ja. Bist du dir sicher, dass wir gerade noch über Sport sprechen, Markus?
Der Politiker zu Weg.
Wir schaffen das.
Bevor wir zur DTM und Formel E kommen und wie es da ist, Christian, wenn du hörst, Privatteams werden in der MotoGP von der Dorna unterstützt, Rettungsschirm für die kleinen Klassen, von all dem haben wir, glaube ich, in der Formel 1 eher wenig zu bieten.
Ja, das Problem ist natürlich, dass es alles auch etwas kostenintensiver ist. Das heißt, wenn man dann ein Team retten will, dann sind da schon ganz andere Summen noch involviert. Jetzt könnte man sagen, die Formel 1 verdient ja auch mehr und so weiter. Ja, irgendwie schon, aber es ist das Geschäftsmodell geht sich halt aktuell, so wie die Formel 1 derzeit funktioniert, nicht so richtig auf. Ich bin mir sicher, unter Bernie Ecclestone hätte es da mal ein paar Kredite so unter der Hand gegeben und so weiter. Der hätte das schon irgendwie gelöst. Dafür stehen sie in seiner Schuld und was auch immer. Kennt man ja die Geschichten von Bernie. Wie das jetzt bei Liberty Media aussieht, bin ich mal gespannt. Also, ja, finanziell schaut es da auch nicht so richtig rosig aus bei denen. Aktienkurs schaut schwierig aus, wie aktuell viele Aktienkurse, aber die Formel 1 ganz besonders davon betroffen. Ich hoffe, dass wir kein Team sehen werden, das aufgrund der aktuellen Situation hops geht, aber es ist ja auch 2021 dann spannend, weil das aktuelle Concorde Agreement ausläuft. Das heißt, die Verträge zwischen den Teams, dem kommerziellen Rechteinhaber und der FIA, die laufen Ende dieser Saison aus. Die müssten eigentlich für 2021 dann verlängert werden oder respektive auch langfristiger verlängert werden. Jetzt bin ich mal gespannt, was man da auch macht, denn wenn das Reglement und alles verschoben wird und in der aktuellen Situation, weiß ich nicht, ob sich da jemand committen will. Deswegen vielleicht lässt man das auch so ein bisschen weiterlaufen wie das aktuelle Reglement, dass man sagt, genau gleiche Bedingungen, vielleicht ein bisschen fairere Geldverteilung für nächstes Jahr. Vielleicht denken da manche Teams an das Große und Ganze und verzichten vielleicht auf ein bisschen was, um dann die Formel 1 dafür zu retten. Aber das kann tatsächlich noch sehr, sehr, sehr heikel werden.
Wir wissen ja, wie schwer es ist, die alle unter einen Hut zu bekommen. Haben wir schon allein in Melbourne gesehen.
Genau. Ja, dieses Absagechaos.
Robert, Hersteller sind in DTM und Formel E viele vertreten. Wie ist da deine Einschätzung?
Ja, ich glaube, da hat die Formel E ein kleines Luxusproblem. Es gibt im Prinzip nur noch Hersteller. Und im Vergleich zur Formel 1 sind die Budgets ja auch immer noch sehr überschaubar, auch wenn sie angestiegen sind. Also da reden wir ja von 30, 40 Millionen und nicht von 300, 400. Das Gute an der Formel E oder an den involvierten Teams ist, im Moment kann sich kein Hersteller leisten, in diesen Zeiten auszusteigen aus der Formel E. Denn genau deshalb ist man eben eingestiegen, Elektrifizierung als Stichwort. Das wäre im Moment natürlich ein Bankrott eines jeden Herstellers, zu sagen, okay, dann sparen wir jetzt an der Formel E. Du kannst ja nicht an der Elektrifizierung sparen, das ist ja quasi unmöglich. Da sagt man eher Verbrennersport, da steigen wir aus, nutzen die Zeit. Selbst wenn es Ausstiege geben sollte, dann gehe ich mal stark davon aus, dass es eine lange, lange Warteschlange vor dem Headquarter in London gibt mit Neueinsteigern, denn diese Startplätze sind sehr begehrt tatsächlich. Es gibt ja nur 12 und es wird auch in den nächsten 3-4 Jahren soll es keine weiteren Teams geben. Sprich, wenn jemand Neues einsteigen möchte, muss jemand anderes rausgehen. So hatten wir es bei HWA und Mercedes zum Beispiel gehabt. Wir haben noch kleine Teams, sowas wie NIO aus China. Ja, die fahren eh schon komplett hinterher und wollen im Prinzip eh nur die Startplätze teuer verkaufen. Wenn sie jetzt ein paar Millionen weniger bekommen, war es immer noch ein sehr, sehr gutes Investment. Also da sehe ich die Formel E sehr, sehr krisensicher tatsächlich aufgestellt. Mache ich mir tatsächlich keine Sorgen, ist auch gar kein Thema so in dieser Formel E-Szene, wo ich mich im Moment so umhöre. Muss man auch mal dazu sagen. In der DTM sieht es ein bisschen anders aus. Ich will da jetzt gar nicht so viel spekulieren. Das wurde schon an anderer Stelle von anderen Menschen viel gemacht und hat zu wenig Gutem geführt, muss man dazu sagen. Ich möchte aber kurz auf die Plattform der DTM oder die Plattform der ITR eingehen. Denn da gibt es ja, wie Markus eben auch gerade schon sagte, wir haben also nicht kleinere Klassen, aber wir haben Rahmenrennserien. Wir haben zum Beispiel gut die W-Series, die Frauenformel, aber eben auch Cups, wir haben viele Cups. Und da gibt es natürlich keinen Hersteller-Support, das sind alles private Teams, private Mannschaften. Und wenn die ein paar Monate lang nicht fahren können und die arbeiten eh schon spitz auf Knopf mit den Budgets, dann kann es ganz eng werden. Also da habe ich auch schon die schlimmsten Geschichten gehört. Hoffen wir nicht, dass es wieso kommt, denn da sind wirklich große, bekannte Namen aus der deutschen Szene dabei. Die Namen werde ich jetzt nicht nennen. Aber die müssen sehr, sehr gucken, wie sie mit ihren Budgets hinkommen. Weil wenn kein Rennsport gemacht wird und du nur vom Rennsport lebst, hast du ein Riesenproblem. Das ist Fakt. Und dann gibt es auch nicht viele Rettungsschirme oder irgendwas, wenn du nicht fährst. Der Sponsor sagt, sorry, wir zahlen nur für 10, 11 Rennen und davon gibt es 0 oder 4. Dann hast du ein Viertel deines Budgets weg und damit ist der Laden quasi dicht. Und den machst du in den Zeiten heute, gerade heute, wo der Verbrennersport ja eh schon Probleme hat, auch nicht mehr so schnell auf. Also man muss sehr, sehr aufpassen. Gerade in den nationalen oder auch kleineren Rennserien, kleineren Klassen, glaube ich, ist das auch ein massives Problem, was da theoretisch auf uns alle zukommen könnte.
So. So, das war dein bisschen, Monolog bisschen zum Dystopie.
Ja, es ist, wir gucken immer auf die Formel 1, auf die großen Klassen natürlich, das ist ja auch richtig so. Aber was da auf nationaler, auf lokaler Ebene, VLN, will ich gar nicht von reden, was da teilweise den Teams, Besitzern und diesen kleinen Rennstellen droht, das ist schon wirklich sehr, sehr unangenehm für den Sport, den wir doch alle lieben, im Großen und Ganzen.
Genau, das ist auch das Thema, was wir beim letzten Video schon mal kurz angesprochen haben, weil in den Kommentaren auch öfter zu lesen war, dass gesagt wurde, okay, Motorsport oder Formel 1, das ist ja jetzt alles unwichtig, das stimmt, aber wie gesagt, nur zu einem gewissen Grad, denn es hängen natürlich da bei all den Rennserien und all den Teams auch viele, viele Jobs mit davon ab, unter anderem auch unsere.
Denn und auch Logistik, Catering, Hotellerie, alles drumherum. Ja. Viel Spaß, wenn am Nürburgring mal ein Jahr lang kein Motorsport betrieben wird. Mhm. Dann sagt es mal dem Bäcker vor Ort und den 3-4 Hotels. Dann reden wir von ganz anderen Dingen.
Dann sagt das mal dem Oligarchen, der sich den Nürburgring gekauft hat. Dann musst du noch seine Yachten verkaufen. Nein.
Ich bin immer noch am Nachschlagen. Ich bin immer noch am Nachschlagen, wem der Nürburgring jetzt tatsächlich gehört. Also das ist schon etwas unterschaubar. Aber ich glaube, es ist allen klar, auch da draußen, unseren Zuhörern, was das alles bedeuten kann. Und dass wir sagen jetzt richtig, Motorsport ist mit Sicherheit nicht das wichtigste Thema. Aber es ist ein Thema und da sind sehr, sehr viele Jobs auch außerhalb der Renncockpits von betroffen.
Genau. Geht nicht nur um die Rennfahrer oder die noch nicht mal die 60, 70 Teammitglieder vor Ort, sondern eben auch um die Tausenden, die da in den Fabriken arbeiten oder bei Zulieferern oder sonst irgendwas sind. Und es dürfte, egal ob 2, 4 Räder, 5 Räder, was auch immer sein. Bei den Trucks wahrscheinlich genauso.
Bei den Motoballern.
Vielleicht auch da. Eine sehr interessante Sportart, die wir vor ein paar Jahren entdeckt haben. Hatten wir auch mal im Heft eine Seite dazu. Sehr, 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 sehr interessant. Vielleicht sollten wir da mal nachschlagen, was da so abgeht. Ganz am Anfang haben wir schon versprochen, dass Christian noch mal so einen kurzen Einblick gibt, wie so die Stimmung im Fahrerlager war in Melbourne. Denn du hattest ja diesen krassen Unterschied bei den Testfahrten in Barcelona. Da war vielleicht deine Stimmung nicht so schlecht, weil dir die Sachen geklaut wurden zwischen den beiden Testwochen. Aber ansonsten war, denke ich, so ein bisschen alles Business as usual. Und dann der krasse Unterschied, als du in Melbourne angekommen bist.
Ja, danke Stefan, dass du mich nochmal daran erinnert hast. An den Diebstahl. Fühlt sich immer wieder toll an.
Du hast mir vorhin noch deine Versicherungssachen gezeigt.
Ja, das ist alles sehr großer Spaß. Aber ja, Melbourne, ich meine, ich habe jetzt doch schon ein paar Rennen in der Formel 1 miterlebt, auch vor Ort. Und da waren schon einige dabei, die nicht ganz so einfach waren. Letztes Jahr Melbourne beispielsweise, der schockierende Tod von Charlie Whiting, ganz überraschend am Mittwoch noch um die Strecke gelaufen, ihn noch gesehen, hallo gesagt und am Donnerstag die Nachricht erhalten, dass er verstorben ist. Also das war ein extrem schwieriges Wochenende. Oder letztes Jahr auch Spa mit dem Tod von Antoine Hubert beim Formel-2-Rennen. Das zieht sich durch so ein ganzes Wochenende und das ist eine unfassbar komische Stimmung. Aber ich muss sagen, so sonderbar und so merkwürdig wie dieses Jahr in Melbourne war es tatsächlich noch nie. Also ich zähle ja zu den Leuten, die das Virus erstmal ein bisschen auf die leichte Schulter genommen haben, muss ich dazu sagen. Wurde jetzt eines Besseren belehrt, aber spätestens als man da im Fahrerlager in Melbourne angekommen ist, war dieses Thema so omnipräsent. Und man muss dazu sagen, wir waren ja auch, die meisten von uns sind Sonntag oder Montag in den Flieger eingestiegen, waren dann erstmal für 1 bis 2 Tage komplett raus, weil du im Flieger bist und so weiter. Und in diesen 1 bis 2 Tagen hat sich auf der Welt auch nochmal so viel getan und die ganze Situation hat sich so stark verändert. Und dann kommst du in dieses Formel-1-Fahrerlager, während alle anderen sportlichen Großereignisse komplett abgesagt sind, zumindest um diesen Zeitpunkt rum, da war jetzt noch nicht mit Europameisterschaft und Olympische Spiele und so weiter, aber das war ja alles noch in weiter Ferne. Alles, was in den nächsten 1-2 Monaten war, war quasi schon abgesagt. Und dann dieser Wahnsinn Formel 1 mit Leuten aus der ganzen Welt, richtig weite Reise über die Drehkreuze dieser Erde, da trifft man sich dann doch auf einmal wieder alle zusammen in diesem Fahrerlager in Melbourne und es gibt kein anderes Thema, überall wirst du damit konfrontiert, überall sind Desinfektionsspender und in jeder Medienrunde geht es eigentlich nur noch darum. Und dann kamen die ersten Meldungen, dass es Verdachtsfälle gibt im Fahrerlager, dass Tests durchgeführt wurden und so weiter und dann kriegst du so ein mulmiges Gefühl, das ist ganz sonderbar, auch unter den Kollegen. Die Stimmung in Melbourne ist ja normalerweise super, es ist ein toller Grand Prix, du gehst abends schön essen und so. Und an diesem Donnerstag waren die meisten dann schon zu Hause oder beim Fußballspielen und dann habe ich über einen Umweg die Information bekommen, dass der getestete McLaren-Mechaniker wohl positiv ist, also Corona positiv getestet wurde. Und dann, wir haben natürlich die ganze Sache noch nicht veröffentlicht, bevor es richtig offiziell wurde. Aber da wussten wir schon eigentlich, oh scheiße, jetzt sind wir in einem richtigen Schlamassel, jetzt wird es richtig heftig. Und dann kam eben dieses fatale Krisenmanagement der Formel 1, weil wenn selbst jemand wie ich, der das auf die leichte Schulter genommen hat, schon gesagt hat, okay, jetzt mit diesem positiven Fall, auch wenn es eigentlich an der Gesamtsituation an sich ändert das ja nichts, wenn einer positiv getestet wurde, wahrscheinlich gibt es so viele mehr, die es gar nicht wissen und das Virus verbreiten, aber das ist in der öffentlichen Wahrnehmung halt die Sache. Und dann war selbst mir schon klar, jetzt kannst du das Rennen nicht mehr durchführen, es geht nicht mehr. Und dann stellt sich die Formel 1 so dumm an, dann, also diese ganze Nacht wurde ja dann durchberaten. Ich habe da immer wieder mit den 4 Leuten gesprochen, die waren noch relativ lange im Media Center. Ich glaube um 1 oder 2 sind wir dann aus dem Media Center zurück ins Hotel, waren dann immer am Telefon. Ich habe mit Leuten geschrieben, mit Teamchefs, mit 4 Leuten, was denn jetzt Sache ist. Dann ja, wir sind uns nicht ganz einig, ja, ist noch unklar, ja, wahrscheinlich wird nicht gefahren, stand so gut wie fest, aber die finale Entscheidung gab es dann eben doch noch nicht. Dann irgendwann um 4 bis 5 in der Früh bin ich dann ins Bett gegangen und habe mir gedacht, ihr werdet das dann schon wuppen zu Hause in München, wenn da jetzt was kommen sollte. Bin am nächsten Tag um 8 wieder aufgestanden, habe mich fertig gemacht und
ich saß immer noch da.
Genau, es gibt keine Info. Wir wissen noch nicht, was los ist. Und dann erstmal wieder an die Strecke fahren. Die ganzen Fans, alle in dieser, wir fahren ja in Melbourne meistens mit der Straßenbahn an die Strecke. Es funktioniert wunderbar. An der Stelle auch mal Werbung für die öffentlichen Verkehrsmittel in Melbourne. Aber die Fans, die wussten alle nicht, was erwartet uns jetzt? Können wir da rein? Ich habe einige deutsche Fans getroffen auf dem Weg dahin. Für die war das ein Traum, mal die Formel 1 in Melbourne zu sehen. Fahren dann die Strecke schon mit einem komischen Gefühl, haben in australischen Nachrichtensendungen unterschiedliche News gehört. Haben dann gefragt, ja, was wisst ihr? Ich konnte denen leider dann auch nicht mehr sagen, als ja, die Idioten sind sich nicht einig. Ich weiß es nicht. Dann kommst du an der Strecke an. Wir Journalisten durften dann durchgehen noch durch die Tore. Die Fans mussten stehen bleiben, wurden ausgesperrt. Dann hieß es erstmal, ja, es verzögert sich alles etwas. Dann die tun die Fans richtig leid. Und vor allem diese Situation, weshalb man das Ganze absagt, aus Sicherheitsgründen. Und dann stehen da tausende Fans auf engstem Raum zusammen. Das Schlimmste, was überhaupt passieren kann. Naja, das war schon sehr sonderbar. Dann kam irgendwann die offizielle Nachricht, nicht mal 2 Stunden vor Trainingsbeginn. Dann wurde da noch so eine ganz komische Pressekonferenz einberufen und dann auf einmal hieß es, ja, ihr dürft jetzt auch nicht mehr ins Fahrerlager, also ihr habt jetzt noch 5 Minuten Zeit und dann dürft ihr nicht mehr ins Fahrerlager. Dann wurden tatsächlich unsere Pässe gesperrt. Das ist ja nicht so wie bei anderen Rennserien, dass du die Pässe nur zeigst und reingehen darfst, sondern da gibt es ein Drehkreuz, das heißt, du hast einen Chip in deiner Karte, in der Akkreditierung, hältst dann hin und dann geht das Drehkreuz auf und dann kam auf einmal, zack, Invalid Zone, nicht erlaubt. Dann haben wir da noch ewig diskutiert mit den Ordnern, haben dann offiziell noch Sachen aus dem Fahrerlager holen müssen, weil wir die noch nicht mitgenommen hatten. durften dann so nochmal kurz ins Fahrerlager rein, haben dann noch kurz mit Günther Steiner gesprochen, der sehr offen war. Helmut Marko haben wir davor noch abgepasst, bevor dieses Verbot kam, ins Fahrerlager zu gehen, was natürlich völlig idiotisch war, dass wir da nicht mehr rein durften. Da saßen wir halt oben im Pressezentrum. Das ist so eine kleine Sondersituation in Melbourne, da ist das Pressezentrum außerhalb des Fahrerlagers. Da saßen wir halt dann oben alle zusammen. Also Sicherheitsgründe waren das sicher nicht. Abbauarbeiten und so weiter gehen normalerweise Sonntag ganz normal, wenn wir auch im Fahrerlager rumlaufen sind. Also das war kein Argument, aber die Stimmung war unfassbar und dann hat man ja noch nicht mal Bahrain abgesagt. Das heißt, wir saßen dann alle in Melbourne, wussten nicht, ob wir jetzt weiterfliegen sollen nach Bahrain oder ob wir gleich wieder zurückfliegen sollen. Können wir die Flüge umbuchen? Wie kommen wir überhaupt zurück? Singapur hat dann irgendwann für deutsche Bürger sogar den Transitverkehr komplett gestoppt. Also Kollege musste sogar zweimal umbuchen, erstmal von Melbourne direkt zurück nach Deutschland. Dann hat er genau einen Flug über Singapur erwischt, dann konnte er nochmal umbuchen und so. Also ich wünsche es keinem, aber ich habe es, glaube ich, im letzten Video schon mal gesagt, uns Journalisten, naja, ist halt natürlich blöd, dass da Geld flöten geht insgesamt für das Medium und dass man die Strapazen da auf sich genommen hat, war so ein bisschen wie Weihnachten und es gab keine Bescherung dann und man war schon in der Kirche, hat sich da reinquellen müssen. Für die Fans ist es halt, wie gesagt, noch viel schlimmer, die einmal im Leben vielleicht sich diesen Spaß gönnen, darüber zu fliegen und dann so eine Farce.
Ja, also das war schon von jeder Seite, glaube ich, sehr, sehr seltsam. Und es war, vor allen Dingen war es auch seltsam, in diesen tollen Hotlines zu hängen, als ich deine Flüge da immer versucht habe, wieder umzubuchen und zu stornieren. Mehrfach stundenlang da drin die gleiche Musik gehört. Sehr, sehr unterhaltsam, das Ganze. Aber Markus, wenn du das Ganze jetzt so beschrieben bekommst, bist du ganz froh, dass du nicht nach Katar geflogen bist, weil da schon etwas früher die Sache klar war, dass MotoGP zumindest nicht fährt.
Ja, wobei ich zumindest bezweifle, ob jetzt bei der MotoGP da viel eleganter reagiert worden wäre. Man muss ja sagen, der Motorsport ist ja im Vergleich zu anderen Sportarten da wirklich in einer sehr unangenehmen Situation, weil es einfach logistisch die aufwendigsten Sportarten sind. Eine Fußballmannschaft hat man schnell mal irgendwo in eine andere Stadt transportiert. Ein gesamtes Fahrerlager wie bei MotoGP oder noch größeres wie bei Formel 1, da um die Welt zu schiffen oder zu fliegen, ist natürlich schon ganz was anderes. Die MotoGP hatte die Absage in Katar jetzt nicht wirklich freiwillig gemacht, sondern die Entscheidung wurde ja mehr oder weniger abgenommen, einfach durch dieses Einreiseverbot oder durch die Zwangsquarantäne für Einreisende aus Italien. Das Paddock besteht zu einem relativ großen Teil aus Italienern, somit war klar, dieses Rennwochenende ist so nicht durchführbar. So gesehen bezweifle ich jetzt mal, dass in der MotoGP da viel eleganter reagiert worden wäre. Vielleicht wären die ein oder anderen Entscheidungen am Rennwochenende selbst schneller getroffen worden. Ich habe da oft das Gefühl, dass die MotoGP-Struktur da etwas agiler ist, weil da vielleicht nicht so lange mit Teams und so weiter alles abgeklärt werden muss. Ja, aber eine schwierige Situation wäre es zweifelsohne auch für die MotoGP gewesen. Ja, dass ich mir den Katar-Trip gespart habe, war sicher nicht die blödeste Entscheidung so gesehen.
Und das ohne allzu lange Zeit mit Wartemusik zu verbringen, hoffentlich.
Ja, definitiv. Mit einem Klick hat das funktioniert.
Gut, haben wir sonst noch irgendwelche tollen Dinge aus der Welt des weiten Motorsports?
Ich würde gerne noch kurz was zu DTM sagen. Ja. Ich weiß gar nicht genau, wann dieses Video hier online geht. Heute ist ja Dienstag. Ist heute Dienstag? Ja. Ja. Ich habe heute Morgen nach ein paar Telefonaten gehört, dass jetzt in den nächsten Tagen, also sprich in dieser Woche, eine offizielle Bekanntgabe der DTM kommen wird. Ich weiß nicht genau, was drin steht. Ich habe ein paar unterschiedliche Dinge gehört, deswegen will ich da nicht spekulieren. Aber ich habe gehört, dass man keine dieser 10 Veranstaltungen absagen möchte, auf keinen Fall. Geisterrennen, sagt man, ist keine Option für die DTM.
Ja, das wäre ja Business as usual.
Ha! So schlecht sind die Zahlen gar nicht. Also das ist im Vergleich im Fußballstadion passt immer noch am Wochenende. Und jetzt hast du mich aus dem Takt gebracht.
Das war sein
Mission
Ziel.
Mission accomplished.
Genau. Was ich aber noch wichtig dazu sagen möchte, weil ich ja eingangs sagte, die DTM ist die einzige Rennserie, die im Prinzip noch nichts abgesagt hat. Die DTM hatte da auch einen kleinen Vorteil, denn der Saisonstart ist erst Ende April, nämlich am 24. bis 26. in Zolder geplant gewesen. Das heißt, man hatte gar nicht die Not, jetzt während einer laufenden Saison heraus zu sagen, das nächste Rennen wird nicht stattfinden. Deswegen, so höre ich und verstehe ich das, hat man auch gesagt, okay, wir warten noch eine Weile ab, wir warten die Entwicklung ab. Denn was man auch nicht machen möchte, man möchte keine Pressemitteilung rausgeben, hey Freunde, Saisonauftakt in Zolder wird übrigens auf unbestimmte Zeit verschoben. Man möchte ein konkretes Datum nennen. Da wären wir wieder bei Chase Carey am Anfang, das kann man kritisieren. Wie gesagt, deswegen sagte ich auch am Anfang, ich glaube, es gibt keinen falsch und richtig im Moment.
Es ja, aber gut, Robert, du sagst Ende April, Saisonstart. Ich meine, jetzt haben wir Formel 1 auch schon Mitte Juni fast abgesagt. Also ich sage mal so, es wird eng.
Dude, also das wird, Zolder wird nicht passieren. Ich glaube, das ist kein Geheimnis. Es ist nur nicht offiziell. Und das nächste Rennwochenende wäre dann am Sachsenring, glaube ich, das erste deutsche, genau, ja, Mitte Mai. Jetzt habe ich auf meinen Zettel geschaut. Auch das sehe ich schwierig, keine Ahnung, wird knapp. Aber ich glaube, da machen wir kein Geheimnis draus, dass Zolder wird in dieser Form Ende April mit Sicherheit nicht über die Bühne gehen. Nee. Ist nur Spoiler-Alarm schon mal, falls jetzt eine Pressemitteilung kommt und dann am gleichen Tag erscheint das Video und dann heißt es wieder, ihr habt das nicht gewusst, warum habt ihr das nicht erwähnt? Hier ist es schon mal vorab sogar.
Genau, es gibt ja auch andere Rennserien, die diese Salami-Taktik haben und dann erstmal ein Rennen verschieben und sagen, der Rest bleibt und dann später wird das nächste verschoben. Es ist wahrscheinlich, wie gesagt, ist schwierig, das Richtige rauszusuchen. Eine Kombination aus allem wäre wahrscheinlich das Beste, aber da denkt natürlich auch nicht jeder irgendwann daran. Und selbst dann wird es irgendwas geben, wo man sagen kann, okay, das sieht jetzt aber dumm aus.
Ich sag mal so, ich glaube, MotoGP macht es fast am schlechtesten, wenn ich das so sagen darf, Markus. Wenn ich immer wieder ein neues Datum rausgebe, wo eh jeder weiß, das kann noch keiner genau sagen, dann lasse ich lieber gleich das Datum weg.
Ja, bin ich voll bei dir. Also wie ich es vorher schon angesprochen habe, ich denke, es ist sinnvoll zu sagen, okay, das Rennen kann zu dem Zeitpunkt nicht stattfinden. Aber spätestens nach den ersten beiden Absagen, denke ich, hätte einem klar sein müssen, da werden noch viele weitere folgen. Und es hätte einem klar sein müssen, dass sich der Kalender immer und immer, immer wieder umstellen wird müssen. Von dem her gebe ich dir absolut recht, da jetzt ein konkretes Datum für einen Nachtrag zu nennen, ist aktuell sinnlos, sorgt nur für Verwirrung, sorgt vielleicht für unnötige Kosten bei Freelance-Journalisten, bei festangestellten Journalisten, auch bei den Unternehmen, bei den Teams, bei Fans, was auch immer, alle, die irgendwo hinreisen wollen zu rennen. Ja, also ist aus meiner Sicht aktuell auch sinnlos und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es auch bei den noch schon jetzt verschobenen Rennen in den Herbst, dass es da auch nochmal jetzt weitere Verschiebungen geben wird. Also kleiner Aufruf an die MotoGP-Fans da draußen, den MotoGP-Kalender aktuell nicht für bare Münze nehmen, bitte, auch nicht die späteren Termine.
Vielleicht spielen wir Rennkalender-Lotto. Irgendwie hier so 7 aus 49.
Wahrscheinlich trifft man da noch schwieriger was als im Lotto.
Wir könnten zum Beispiel auf die beiden 24-Stunden-Rennen, die beiden großen, tippen. Denn sowohl in Le Mans als auch am Nürburgring hat man schon natürlich die Rennen, also nicht natürlich, man hat die Rennen verschoben, aber auch hier hat man, wie ich eben sagte, DTM, man hat konkrete Termine genannt, an denen die Rennen jetzt tatsächlich dann in der Theorie nach, es heißt übrigens nach aktuellem Planungsstand, habe ich mir sagen lassen, in der offiziellen Sprache, die wurden auf September geschoben. Und das wird lustig, denn wir haben dann Le Mans und Nürburgring back-to-back. Es geht erst nach Le Mans. Das Rennen ist am Sonntagmittag um, ich glaube, 16:30 oder 16 Uhr beendet. Und dann hat man ziemlich genau 3,5 Tage, um an den Nürburgring weiterzufahren. Denn da stehen dann die ersten Trainings an fürs 24er in der Eifel. Also, das klingt im ersten Moment verrückt. Da hat mir jemand hinter den Kulissen gesagt, dass sich die beiden 24-Stunden-Rennen tatsächlich untereinander abgesprochen haben. Also man hat geschaut, welche Termine besser passen. Dass jetzt die Lösung ist, dass man da ein Back-to-Back-24er macht, das gab es schon mal in der Vergangenheit, kann man sicher halt auch drüber diskutieren, aber es gab zumindest eine Absprache, das ist ja schon mal ein Anfang. Ja. Wir wissen, der ACO und die Franzosen sind da ja auch immer, ich glaube, da rede ich gar nicht weiter. Da kann sich jeder selber was mehr denken, wie die so mit Planung umgehen und auch mit Hierarchien, was sie glauben, was die wichtigen sind, das habe ich doch gesagt. Ja, aber das darf man auf jeden Fall, die beiden 24-Stunden-Rennen, jetzt Ende September back-to-back. Also mal gespannt, ob das dann so wie geplant um die Bühne geht.
Ja, das klingt auf jeden Fall spannend. Andererseits geblockt. Ja, vielleicht ist es eine gute Sache. Wobei, wenn ein Auto irgendwo beschädigt ist, sieht es schwierig aus.
Ja, so viele Überschneidungen gibt es tatsächlich nicht. Aber einfach für den ganzen Trost, der da mitzieht, das ist schon, das ist schon tough. Wenn man in Le Mans war oder auch beim Nürburgring, der weiß, wovon man spricht.
Vor allem die Fans sind noch nicht mal nüchtern vom einen und sollen dann schon zum anderen. Ja. Also
auch die Journalisten, ne? Das geht dann noch
Von Schlaf wollen wir gar nicht sprechen.
Ich glaube, gibt eine ganz gute TGV-Verbindung, passt schon.
Gut, das, Das ist unser Rundumschlag über die komplette Motorsportwelt, der wahrscheinlich, wie Robert schon gesagt hat, in 2 Stunden wieder überholt ist, weil die nächsten Sachen verschoben, geändert und neu terminiert wurden. Aber ich denke, so von den Hintergründen her war es auf jeden Fall nochmal interessant für euch, das Ganze nochmal zu hören. Jetzt habt ihr natürlich aktuell alle, die ihr hoffentlich zu Hause sitzt und nicht euch unter die Menschen begebt, die eh nicht da sind, so wie wir hier, dass ihr alle am Schreibtisch sitzt, viel Zeit, um zu lesen und zu schauen und zu hören. Deswegen von uns nochmal so ein paar Empfehlungen, zum Beispiel unsere aktuelle Ausgabe, die gerade jetzt erst letzte Woche rausgekommen ist. Da sieht man sie nochmal schön mit Sebastian Vettel vorne drauf. Formel 1, MotoGP, DTM, Formel E, alles, was wir heute genannt haben, ist auch darin enthalten. Und da wir jetzt auch aus jedem Ressort jemanden hier vertreten haben, können wir auch sehr schön nochmal besprechen, was für Highlights da drin sind, ohne dass wir im Dunkeln stochern müssen. Christian, was ist bei der Formel 1 denn so spannend? Ich sehe hier Vettel vorne drauf.
Ja, es kommt, die Frage ist, ist die Geschichte... kommt darauf an, ob wir diese Saison noch sehen werden. Auf jeden Fall, sein Vertrag läuft ja Ende der Saison aus und dann stellt sich die Frage, Charles Leclerc hat schon verlängert langfristig bis 2024 und ja, Ende oder Legende, diese Frage haben wir gestellt für Sebastian Vettel. Ist es vielleicht sein letztes Jahr in der Formel 1, sein letztes mit Ferrari? Ein Wechsel irgendwie kann man sich, glaube ich, schwer vorstellen für Sepp. Top-Team bei Red Bull hat Dr. Marco schon gesagt, nee, 2 FVs sind zu viel. Bei Mercedes, gut, da müssen wir eh weiterschauen, wie es bei Mercedes überhaupt weitergeht. Jedenfalls die Optionen sind ein bisschen eingeschränkt und dann, wenn es in diesem Jahr nicht klappt mit Ferrari, ist es vielleicht Karriereende oder wenn es klappt, ist er endgültig eine Formel-1-Legende. Also ein sehr, sehr spannendes Jahr, nicht nur für den Motorsport an sich jetzt, sondern natürlich auch für Sebastian Vettel persönlich. Dann haben wir viel Technik noch drinnen. Die bleibt jetzt auch leider ein bisschen aktuell, weil es keine Updates gibt an den Autos. Den Technikcheck können wir dann im nächsten Jahr gleich nochmal so bringen, Stefan. Spare ich mir die Arbeit. Wir schauen sogar schon...
Die gleichen Autos.
Genau, wir schauen sogar schon auf 2021. Das heißt, den Artikel können wir in der nächsten auch nochmal bringen und dann auf 2022, weil das Reglement ist ja jetzt 2022 schon verschoben. Also ja, dazu gibt es noch jede Menge Red Bull und du hast, glaube ich, Mercedes noch ein bisschen unter die Lupe genommen.
Genau. Was jetzt auch natürlich erstmal alles hinfällig ist, weil da geht es darum, ob sie den 7. Titel in Folge gewinnen können. Dafür müssen wir aber erstmal eine Saison fahren. Aber nicht trotzdem. Nur auf Formel 1 haben wir Sachen. Markus, du hast auch schon dein Heft rausgekramt.
Natürlich. Nichts vergessen wollen hier. Ja, große Aufmacher-Story bei uns. Yamaha, unsere Freunde von Yamaha, haben da ja in der Winterpause ordentlich aufgerüstet mit Mary Quinales und Fabio Quartararo für die voraussichtlich nächsten beiden Saisons, also 2021 und 2022, da schon ein schönes Paket geschnürt. Jorge Lorenzo zurückgeholt aus der relativ kurzen Rente, hat ungefähr 3 Monate gedauert. Der ist jetzt neuer Testfahrer bei Yamaha, wird auch planmäßig, wäre es zumindest mal so, in Barcelona mit einer Wildcard wieder an den Start gehen. Ganz spannendes Thema. Ja, die neuen Bikes haben wir uns ein bisschen angeschaut. Die werden wir jetzt ja noch eine Weile nicht auf der Rennstrecke sehen. Ein kleiner Ausblick von unserer lieben Kollegin Sophie, worauf wir uns 2020 freuen. Also wir dürfen uns noch ein bisschen länger freuen, weil wirklich was passieren wird erstmal nicht. Schönes Interview mit dem ersten Österreicher seit vielen Jahren in der Motorrad-WM, Max Kofler. Und dann noch ein kurzer Artikel über die Wachablösung in der MotoGP. Da könnten ja mit diesem Saisonende jetzt einige der großen Legenden ihren Hut nehmen. Valentino Rossi, Andrea Dovizioso, Cal Crutchlow und Co. Da weiß man bei allen nicht, ob die noch länger weitermachen. Jorge Lorenzo und Dani Pedrosa haben sich in den letzten Jahren schon verabschiedet. Also da könnte eine ganz neue Ära anbrechen in der MotoGP. Da blicken wir auch ein bisschen voraus, wie das in den nächsten Jahren so ausschauen könnte. Das war's aus dem Motorradressort.
Kleiner Blick hinter die Kulissen. Dieser Artikel mit der Wachablösung hat für kleinere Diskussionen intern in unserer Redaktion gesorgt. Denn rein aus dem Österreichischen hast du von einer Wachablöse gesprochen. Wir haben daraus gesagt, ist das nicht eine Wachablösung? Das hat zu kleinen Diskussionen geführt. Verratet uns doch in den Kommentaren, wie ihr das Ganze seht, was der richtige Begriff für die Überschrift wäre.
Und sagt uns auch, wie ihr dieses Gerät nennt, auf dem Stefan da sitzt. Ist das ein Sessel oder ein Stuhl?
Oder ist es ein Bankomat?
Das ist das Schöne. Wir sind eigentlich ein österreichisches Unternehmen, haben aber auch ein Büro in Graz und eins hier in München. Und da gibt es immer wieder so kleinere Unterschiede in der Sprache, die wir alle verwenden, die uns über die Jahre schon sehr viel Spaß beschert haben.
Wobei Robert natürlich das Problem hat, der hat sogar hier in Bayern eine andere Sprache.
Ja, der hat vor allen Dingen auch
Probleme mit der Uhrzeit. Habe ich eine andere Sprache oder haben die Bayern eine andere Sprache? Das steht zur Diskussion in einem anderen Video.
Aber dann verrat uns lieber, was DTM und Formel E in der neuen Ausgabe des Hefts drin ist.
Ja, ich mach's kurz. Ich sehe schon die Sonnenuhr hier in meinem Gesicht langsam. Die hat mal da hinten angefangen, jetzt sind wir hier. Steht's also, auf drei die steht auf, ich habe auch das, ich verstehe euch alle nicht. Ich habe, gut, anderes Thema. Also, wir haben drin, ich muss gerade echt nachdenken nochmal, es ist jetzt eine Weile her, dass ich geschrieben habe. Aber wir waren da diesmal früh dran gewesen in der DTM, denn wir reden über die Relevanz der DTM als Plattform, also ein bisschen über diesen reinen Brumm-Brumm-Motorsport hinaus. Ich habe mich da unter anderem mit Norbert Haug, dem langjährigen Mercedes-Motorsport-Chef, oder auch mit Reporterlegende Rainer Braun etwas länger unterhalten. Da sind also Statements drin für und wieder gegen DTM-Plattformen. Man ist sich am Ende des Tages einig, die DTM braucht man aus unterschiedlichen Gründen. Lest bitte selber im Heft nach, es gibt sehr ausführliche Statements dazu. Formel E haben wir was, ja, auch interessant, Corona. Ich hatte was geschrieben über das neue optische Update des Gen 2 Evo Autos. Das kommt in der neuen Saison, also ein kleines Update von Frontflügel, Heckflügel, Seitenkästen neu. Und hatte darin eigentlich geschrieben, dass dieses Auto dann in Genf auf dem Autosalon vorgestellt wird. Das war der Plan, aber Genf ist abgesagt worden. Von daher, naja, streich diese Zeile bitte raus. Der Rest passt, denke ich, noch weiter. Und blick auch ein bisschen voraus auf das neue Gen 3 Auto. Das kommt dann in 2 Jahren voraussichtlich. Und da gibt es dann wirklich ein bisschen, da gibt es dann Action. Viel Power, viele Ideen, alles im Heft, alles gesammelt. Nachlesen, Punkt.
Gen 2 Evo sieht übrigens ganz cool aus, muss man neidlos anerkennen.
Finde ich gar nicht, Ist, finde ich, wieder zurück zum traditionellen Formelsport, das will man ja nicht, aber auch das alles ist natürlich...
Vielleicht sieht es deswegen mal ein bisschen besser aus.
Ich möglicherweise habe ich das so ähnlich geschrieben, ja. Aber da haben wir
den Rennfahrer... Markus, ja. Du bist ja nicht vorbelastet so stark wie wir von der Formelseite. Wie findest du diese Formel-E-Autos?
Super.
Dieses Batmobil-artige Ding, das gerade ist.
Also solange ich sie mir nicht anhören muss, sind sie mir ganz recht, die Formel-E-Autos. Mich stört in erster Linie dieses Geräusch, das ist so wie Fingernägel auf einer Kreidetafel für mich.
Ich lade dich irgendwann mal zum Rennen ein, wenn es jemals wieder eins geben sollte. Vielleicht gefällt dir der Sound dann live besser.
Ja, sehr gerne.
Wenn Stefan zahlt.
Ja, das ist ich spendiere dann neues Canceling-Kopfhörer, Markus.
Damit du das dann definitiv nicht mehr hörst.
Dieser Hass im Internet, unglaublich.
Wir haben ja nichts gegen die Formel E, zumindest nichts, was irgendetwas gegen sie unternehmen könnte. Die Rennen sind eh schon alle abgesagt.
Warte, wir haben nichts dagegen unternehmen können, oder was wolltest du jetzt damit sagen?
Ja, Robert, ich bin froh, dass du unser letztes Video hier nicht angeschaut hast, weil da habe ich ein paar Verbrauchertipps.
Ja, die habe ich aber definitiv sofort dementiert und gesagt, das definitiv nicht machen. Deine Tipps dann, da, die waren nicht sehr nett. Für unser Heft.
Vertraue ich euch ungesehen.
Du hast dir aber eh angeschaut, hast du gesagt.
Nur ein Teil, immer wenn Christian redet, dann habe ich auch meine Noise Cancelling und.
Ah ja.
Zumindest wenn es über die Formel E geht. Formel 1 höre ich mir tatsächlich dann immer gerne an.
Gut, ich hoffe, dass das Wettbewerb auch bei allen unseren Zuschauern und Zuhörern noch der Fall ist, auch nach knapp einer Stunde, die wir jetzt hier schon palavern über alles Mögliche, dass sie sich das immer noch gerne anhören und dass sie auch demnächst weiter unsere Videos anschauen. Wir haben, bevor wir hier an unsere Heimat gebunden wurden, auch im Studio noch ein paar Videos vorproduziert, die ihr vielleicht schon gesehen habt oder in den nächsten Tagen und Wochen weitere sehen werdet. So ein paar schöne zeitlose Serien, die wir aufgenommen haben. Es wird auch weiterhin die Q&As geben. Wir werden, wenn wir Themen finden, und ich denke, da gibt es immer was, was wir finden, und wenn wir nur blöd über die Formel E daherreden und uns gegenseitig ein bisschen lustig machen, wir werden irgendwas für solche Talks hier finden und euch entsprechend mit einer lustigen, unterhaltsamen Art, denke ich, die Zeit vertreiben können in den nächsten Wochen, hoffentlich nicht zu vielen Monaten. Dafür bedanken wir uns auch bei euch, dass ihr das Ganze auch immer anschaut, dass ihr immer ganz brav den Daumen da lasst bei den Videos, dass ihr die Videos teilt, sie vielleicht euren Freunden, Familienangehörigen empfehlt, damit sie sich das Ganze auch anschauen können, wenn sie sich für Motorsport oder Formel 1 oder MotoGP interessieren, DTM und Formel E nicht zu vergessen. Und selbst wenn sie sich nicht dafür interessieren, könnt ihr sie ihnen trotzdem empfehlen und sie anschauen lassen. Denn das ist immer gut für den guten alten Google- oder YouTube-Algorithmus. Schwieriges Wort, wenn man schon seit einer Stunde hier gesprochen hat.
Also sogar euer Hamster, euer Hund, hilft alles.
Genau, alle sollen sich das Ganze nochmal anschauen. Natürlich getrennt von euch, nicht zusammen. Nein, schaut es euch an, wie es euch Spaß macht. Und hinterlasst entsprechend euer Feedback auch in den Kommentaren. Hat denn unser kleines technisches Update hier etwas gebracht? Ist die Qualität etwas besser? Ist der Ton etwas besser? Das Bild etwas besser? Oder ist es jetzt alles komplett den Bach hinuntergegangen? Wobei ich glaube, da seid ihr nach 56 Minuten oder länger jetzt schon gar nicht mehr mit dabei.
Und wenn doch, dann können wir an der Stelle vielleicht das Stück von Rocher einspielen, wo er über die Masochisten spricht, die sich immer aufregen, wie schlecht doch etwas ist, aber trotzdem eine Stunde schauen. Oder die Leute, die immer kommentieren, ja, Formel 1, schaue ich nicht mehr, so ein Quatsch. Und trotzdem kommentieren sie und schauen sie jedes Video und so weiter. Also den Einspieler von Rocher hätte ich an der Stelle ganz gerne.
Dann Olli, walte deines Amtes.
Also wenn einer sich immer die Formel 1 anschaut, das ja nicht interessant findet, dann ist er ein Masochist, dann stimmt ja was nicht mit ihm.
Und jetzt sind wir zurück vom Einspieler, wenn er ihn gefunden hat. Und sagen für euch nochmal Dankeschön. Erinnern euch daran, dass ihr uns natürlich auch gerne unterstützen könnt, wenn ihr noch mehr solche Videos sehen wollt. Unter anderem, wie eben gesagt, mit unserem Heft, in dem ihr das Ganze abonniert. Oder auch mit unserem Unterstützungsformular, das in den Shownotes dieses Videos verlinkt ist. Auch wenn ihr es als Podcast hört, ist der Link drin. Oder hier auch irgendwo oben links über Markus, über Christian oder über Robert oder über mir. Wer weiß, wer gerade in welcher Ecke hier zu sehen ist. Einfach draufklicken, dann könnt ihr uns auch gerne dort unterstützen. Denn, wie wir schon gesagt haben, Motorsport aktuell in einer schwierigen Zeit wie die ganze Welt. Wichtig ist, dass die Situation besser wird, dass alle gesund bleiben, alle brav die Hände waschen. Aber das müsstet ihr eigentlich vorher auch schon gemacht haben, weil ihr seid ja sonst durch die Welt gelaufen. Seltsame Aufforderungen manchmal heutzutage. Und dann könnt ihr uns da unterstützen, damit ihr auch weiterhin in Zukunft Videos, Artikel auf der Webseite, in unserer App und in unserem Magazin findet. Und dann hören wir uns hoffentlich bald wieder. Ciao.
Ciao, ciao.
Und tschüss.